Ich lese einen Text aus 2. Mose 20, Vers 1 bis 6. Und Gott redete diese Worte. Jetzt redet er. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, und jetzt kommt's, ich bin ein eifersüchtiger Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Wurdest du schon mal in eine Schublade gesteckt und du gehörst da einfach nicht rein in diese Schublade? Da wurde über dich eine Meinung gebildet, ohne dich richtig zu kennen? Es gibt so Leute, die sehen immer grimmig aus, sind es aber gar nicht. So Typen wie unsere Bundeskanzlerin Merkel mit ihren Lefzen, ja, die sieht manchmal so ein bisschen grimmig aus. Auch das ist kein politisches Statement. Oder du siehst sehr hübsch aus und ihr alle seht sehr hübsch aus. Und dann werdet ihr in diese Schublade gesteckt. Ja, das hat euch lange keiner mehr gesagt. Und dann werdet ihr alle in diese Schublade gesteckt, hübsch gleich dumm. Das ist doch eine doofe Schublade, oder? Das kennt ihr, oder? Oder ich wurde vor kurzem in die Schublade gesteckt, als wir beim Frühstück waren mit den Vorständen bei der GEWO, sehr früh morgens aufgestanden. Die sind ja immer um 6 Uhr, war hier Morgenappell und dann 5:45 ging das Frühstück los. Und da wurde ich in die Schublade gesteckt, Spätaufsteher. Und das bin ich auch. Ich sah ziemlich zerknittert aus, was mir jemand dann auch per Mail geschrieben hat. Das war die richtige Schublade, aber auch ein bisschen falsch, weil ich trotzdem früh aufstehe, auch wenn ich Spätaufsteher bin. Schubladendenken macht die Welt einfacher. Und trotzdem macht sie sie auch immer wieder verkehrt. Es ist immer wieder falsch, was wir da denken. Und es ist eigentlich nicht gut, Menschen in Schubladen zu stecken. Und doch machen wir es immer wieder. Schwieriger noch ist es, wenn wir Gott in eine Schublade stecken, wenn wir das mit Gott machen. Und auch das tun wir andauernd, oder? Gott ist so komplex, so schön, so unbegreiflich, so anders. Und egal, wo du dich auf deiner spirituellen Reise befindest, ständig steckst du Gott in Schubladen. Ich ertappe mich dabei und denke, jawohl, ich kenne meinen Gott. Da kann mir keiner was erzählen. Und leider muss ich euch da alle enttäuschen und ihr wisst es selbst, denn jede Schublade ist immer zu klein. Und auch wenn ich 100 Schubladen habe und daraus die Summe bilde, das wird Gott nicht gerecht. Und deshalb ist die Predigtreihe über die Eigenschaften Gottes, die ja das Wesen Gottes beschreiben, auch immer nur ein Versuch, ein bisschen mehr von Gott zu entdecken. Und das ist gut so. Wir wollen Gott ein bisschen besser verstehen und ihn tiefer kennenlernen, in dem Wissen, dass alles nur sehr bruchstückhaft ist. 1. Korinther 13, Vers 9, denn unser Wissen ist Stückwerk. Heute geht es also um Gottes Eifersucht. Und ich hoffe, das hilft uns, das Wesen Gottes etwas mehr zu begreifen, etwas besser zu verstehen und vielleicht hilft es auch, Gott aus der Schublade zu holen, in der er bei uns ist. Gottes Eifersucht, eine sehr merkwürdige Eigenschaft Gottes, haben wir denke ich mal, so gar nicht auf dem Schirm, oder? Gott ist Liebe, na klar. Gott ist treu. Vielleicht auch die ersten beiden Eigenschaften Gottes dieser Predigtreihe. Gott ist herrlich und Gott ist allmächtig. Aber Gott ist eifersüchtig? Ich möchte drei Punkte nennen, drei Fragen stellen. Einerseits möchte ich euch das Problem mit der Eifersucht Gottes aufzeigen. Dann die Frage stellen, was ist der Anspruch der Eifersucht Gottes? Und die dritte Frage, was ist das Ziel der Eifersucht Gottes? Also erstmal geht es um das Problem. Eifersucht als Eigenschaft, das kann doch keine wichtige Eigenschaft sein, oder? In der Bibel eigentlich schon. Denn das, was ich euch gerade vorgelesen habe, das ist eine sehr bedeutende Stelle in der Bibel, zentraler als zentral. Und deswegen ist die Eigenschaft Gottes, Eifersucht, auch eine wichtige Eigenschaft. Gut, ich würde nicht so weit gehen, dass es die wichtigste Eigenschaft ist, aber doch eine wichtige. Ich lese nochmal die Verse 5 und 6. Ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Das ist also hier nicht irgendwie so ein Nebensatz, so mal reingerutscht. Nein, als Mose dann nochmal die 10 Gebote weitergibt, da wiederholt er das nochmal in 2. Mose 34, 12 bis 14, sozusagen die zweite Übergabe der 10 Gebote. Und da kommt es nochmal und nochmal deutlicher, nämlich sogar doppelt. Da steht, du darfst dich nicht vor einem anderen Gott niederwerfen, denn der Herr, der Eifersüchtige ist sein Name, ein eifersüchtiger Gott ist er. Sein Name ist der Eifersüchtige und eifersüchtig ist er. Und das steht auch nicht nur im Alten Testament. Dann könnte man ja noch sagen, ja, durch Jesus ist das alles aufgehoben oder so. Nein, auch dort kommt der eifersüchtige Gott vor, zum Beispiel in 1. Korinther 10, 22. Da gibt es nur ein Problem. Denn wir haben gelernt, Eifersucht ist nichts Gutes. Das lernen wir schon als Kinder, zum Beispiel dann, wenn wir das Märchen von Schneewittchen hören. Die Bibel selbst stellt Eifersucht an ganz vielen verschiedenen Stellen als Fehler dar, sogar als Sünde. Oft ist Eifersucht mittendrin in diesen Sündenkatalogen, in 1. Korinther 3, Vers 3 zum Beispiel. Denn ihr lasst euch noch von eurem alten Ich beherrschen. Und jetzt kommt's, ihr seid eifersüchtig und streitet miteinander. Beweist das nicht, dass ihr noch von eurem eigensüchtigen Wünschen beherrscht werdet? Ihr benehmt euch wie Menschen, die nicht dem Herrn angehören. Also Eifersucht und dem Herrn angehören, das passt nicht zusammen. Oder in Sprüche 27, Vers 4, Zorn ist grausam und Wut ist wie eine Flut. Aber wer kann sich vor der vernichtenden Gewalt der Eifersucht retten? Also Eifersucht ist noch schlimmer als Zorn und Wut. Aber mit der Eifersucht ist es so wie mit manch anderen Begriffen. Furcht zum Beispiel. Furcht hat zwei Seiten. Es gibt die negative Furcht, die Angst, aber es gibt auch die Gottesfurcht, etwas Positives. Oder es gibt den Zorn, der nicht gut ist, haben wir ja gerade eben gehört. Und dann gibt es den Zorn Gottes, der gut ist. Und so hat auch Eifersucht zwei Seiten. Es gibt eine schlechte, eine sündige Eifersucht und eine positive, eine heilsame Eifersucht. Es gibt ein Beispiel in der Bibel, eine Geschichte, die ist so sinnbildlich für eine negative Eifersucht von Menschen. Und das ist die Geschichte von Saul und David. David war gesalbt, er war auserwählt und Saul war es auch und vor ihm. Und es waren toller König, er war groß, er war siegreich. Und dann hat er mit David Kontakt bekommen, und zwar an einer Stelle, wo er etwas nicht schaffte, wo er Angst hatte. Nämlich David besiegte Goliath, diesen Feind, den Saul nicht schlagen konnte. Und Saul frisst diese Eifersucht auf. Saul hat 1000 geschlagen, David aber 10.000, singen sie in den Straßen. Das frisst ihn auf. Und er wird vom Helden zum Bösewicht. Eifersucht versucht, sein eigenes Ego wieder aufzubauen. Also das Motiv für Eifersucht ist Stolz. David nimmt mir meinen Ruhm, der eigentlich mir gehört. Und ich will eifersüchtig auf ihn sein, um meinen eigenen Stand wiederherzustellen. Erst haben sie gar nicht so eine schlechte Beziehung, die beiden, David und Saul. Dann aber wird die Beziehung zerstört, und zwar für immer, aus Eifersucht, menschliche Eifersucht. Und da sehen wir auch diesen Wahrheitsgehalt dieses Märchens Schneewittchen. Es ist sprichwörtlich ein Gift, die Eifersucht. Und der Apfel ist vergiftet, der Apfel der Eifersucht. Und dieses Gift erzeugt Wut, Zorn und Hass. Ganz anders aber die göttliche Eifersucht. Paulus sagt, ich spüre die Eifersucht in 2. Korinther 11, 2 und 3. Da sagt er, ich wache eifersüchtig über euch wie Gott. Denn als unberührte Braut habe ich euch dem einen Bräutigam Christus versprochen. Doch ich habe Angst, es könnte euch etwas von eurer reinen und schlichten Hingabe an Christus abbringen. Also sogar Menschen können diese göttliche, diese gute, diese positive Eifersucht spüren. Und hier wird ein sehr schönes Bild verwandt von Paulus für diese gute Eifersucht, die Gefühle eines guten Bräutigams zu seiner reinen Braut. Gute Eifersucht heißt, ich kämpfe darum, dass mich meine Braut liebt. Und zwar nicht mit Misstrauen und Vorhaltung, sondern im Gegenteil, mit Zeichen der Liebe und mit Liebesbeweisen. Hier geht es nicht um Paulus, dass er stolz ist, dass er seine Position vertritt. Es geht ihm nicht um sich, er will nicht sein Ego füttern. Nein, es geht ihm um das Heilen der Beziehung zwischen der Gemeinde in Korinth und ihrem Gott. Und das ist der Unterschied. Menschliche Eifersucht zerstört Beziehung, aber die göttliche Eifersucht baut Beziehung auf, hält sie rein, baut die Beziehung zu Gott auf und hält sie rein. Sie versucht, diese Beziehung zu retten, um sie zu kämpfen. Liebe soll gefördert werden. Eine Eigenschaft Gottes übrigens, die ganz stark auf uns Menschen bezogen ist, ja ausschließlich auf uns Menschen bezogen ist. Welcher Anspruch steckt in dieser positiven Eifersucht? Punkt 2. In dieser positiven Eifersucht stecken zwei Ansprüche an uns, nämlich erstens der Anspruch auf Treue. In einer guten Ehe geht es um Treue. Nicht nur im sexuellen Bereich, nein, in jeder Alltagssituation. Das Durchbrennen ist sicherlich so das Worst-Case-Szenario. Aber ist es nicht vielleicht sogar noch gefährlicher, wenn ich anderen Dingen die Position gebe, die eigentlich meiner Frau zusteht? Das ist die Herausforderung, das ist der Anspruch. Wenn deine Frau oder dein Mann merkt, ja, wir sind verheiratet, aber seine ganze Energie steckt er in seine Karriere, in seinen Sportverein, in sein Auto. Wenn das so ist, dann ist der Anspruch auf eine gute Ehe nicht erfüllt, der Anspruch auf Treue. Und dann heißt positive Eifersucht, ich will meinen Mann zurückgewinnen. Oder bei einer Frau, dass sie sagt, unsere Kinder stehen an erster Stelle. Oder die Schwiegereltern, ihre Eltern stehen an erster Stelle. Wenn das so ist, dann willst du hoffentlich deine Frau zurückgewinnen mit einer heiligen, guten Eifersucht. Und so ist es auch im Glaubensleben. Wir sind vielleicht nicht gefährdet, die ganz großen und heftigen Sünden zu begehen, sondern eher so schleichend. Da bekommen andere Dinge die Rolle, die eigentlich Gott verdient. Deshalb ist von Gottes Eifersucht ganz oft im Zusammenhang mit dem ersten Gebot die Rede, nämlich du sollst keine anderen Götter neben mir haben oder Götzen. Götzen können gute Dinge sein, aber diese guten Dinge werden vergöttlicht. Die nehmen die Position Gottes ein. Es ist ja überhaupt nichts Verkehrtes daran, wenn eine Mutter ihre Kinder liebt, aber es darf nicht an die Position der Stelle des Mannes treten. Karriere ist gut, aber nicht an der Stelle der Frau, genauso bei Gott. Gute Dinge, in die wir zu viel Zeit, zu viel Kraft, zu viel Energie investieren, die eigentlich Gott gehört, die werden zu schlechten Dingen, die werden zu Götzen. Gott sagt mit ganz viel Liebe, bitte hüte dich vor anderen Göttern neben mir. Ich möchte das Wichtigste für dich sein. Den Anspruch habe ich an unsere Beziehung. Das ist meine Eifersucht. Welcher Anspruch steckt noch in dieser positiven Eifersucht? Die Treue und zweitens die Heiligung. Ein Anspruch auf Heiligung. Hier wird die menschliche Vergleichbarkeit gesprengt. Warum beten wir eigentlich nicht, du eifersüchtiger Gott, bitte lieb mich oder hilf mir, dich zu lieben oder so. Also die Anrede, du eifersüchtiger Gott, das widerstrebt uns, glaube ich. Wir beten lieber zum lieben Vater, da ist nicht so viel Anspruch drin. Aber unser Gott stellt sich selbst dar als der eifersüchtige Bräutigam, der in allem, was du denkst und fühlst, in allen Lebensbereichen die Vorrangstellung haben will, die Nummer eins sein möchte. Jesus first, so hieß mal ein Christi-Will-Thema. Und wenn wir uns unseren Glauben, unsere Gemeinde anschauen, dann stehen wir alle in ganz großer Gefahr, dass wir alle Gott nicht über alles andere lieben. Nicht Jesus first. Montag, Sebastian hat es kurz erwähnt, da war ich auch auf der GEWO und da haben wir das durchgekaut. Nämlich, wir haben überlegt, Gottes Wille sollte an oberster Stelle sein, sollte der oberste Wert sein, der meine Entscheidung beeinflusst. Die Entscheidung des Alltags, die Entscheidung des Lebens, da wo ich mich manchmal schwer tue, Entscheidungen zu treffen, sollten vor allen Dingen geprägt sein davon, dass ich nach Gottes Willen frage, zuallererst und zuallerletzt. Und ich habe dann gesagt, und wenn Gott das will, das kennen vielleicht manche von euch, so habe ich es mal, als ich so 19, 20 war, auch gebetet, dann gehe ich auch ledig nach Sibirien. Das war für mich so das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte. Ledig bleiben, glücklicherweise. Ach so, ich muss hier, glaube ich, nicht erklären, was ledig ist. Die Jugendlichen haben es teilweise nicht verstanden. Aber also ohne Frau, ja. Und dann nach Sibirien. Da ist ja inzwischen fast so warm wie hier. Aber damals war es da noch richtig kalt. Und ich dachte, wenn die da ihre Gefangenen hinschicken, die Russen, dann wird es seinen Sinn haben. Und ich habe Gott gesagt, wenn du das willst, gehe ich auch dahin. Und nicht nur so mal so locker flockig, sondern ernsthaft. Sind wir bereit, Gott an die Stelle zu stellen, die ihm gebührt, an die erste? Wenn wir sagen, ja, in meinem Herzen sollst du Herr sein, aber unser Leben sagt was ganz anderes, bei Zeit, Hobbys, Geld, da entscheide ich, ohne Gott oder nur mit Gott so am Rande. Und ich liebe dich, Gott, und ich freue mich über deine Rettung, Jesus. Ich bete dich mit Hingabe an beim Anbetungsabend am Donnerstag. Übrigens herzliche Einladung, Donnerstag Anbetungsabend. Aber dich bekennen vor den Menschen, wenn sie mich belächeln könnten, da passe ich lieber. Da stelle ich mich nicht zu dir. Oder meine Partnerschaft in deinem Sinne oder meine Sexualität so zu leben, wie du willst, zu deiner Ehre, rein sein. Tut mir leid, Gott, das will ich selber entscheiden. Und wenn wir so denken, dann lähmt das, dann verhindert das Segen. Wenn wir Kompromisse eingehen in Bezug auf Gott, dann ist das Selbstbetrug. So als würde ich ständig mit irgendwelchen hübschen Frauen ausgehen und dann zu Hause meiner Frau sagen, im Herzen, da bist du aber immer noch meine Nummer eins, mach dir keine Sorgen. Er will, dass du dein Leben lebst, wie er es sich gedacht hat, ein heiliges und wohlgefälliges Leben, Römer 12, Vers 1. Ein Leben, in dem Gottes Wille der höchste Wert ist. Natürlich vergibt Gott und er liebt dich auch, wenn du sündigst und wenn du Mist baust und auch wenn du ihn nicht an die erste Stelle setzt. Er ist sogar dann treu, wenn wir untreu sind, steht in 2. Timotheus 2, Vers 13. Aber er will auch, und das ist seine Eifersucht, dass du täglich um die Beziehung zu ihm kämpfst, und zwar so, dass er die erste Geige spielt, und zwar so, dass du gegen die Götzen kämpfst, dass du dich täglich heiligst und reinigst. 1. Petrus 1, Vers 16, und das ist ein Zitat aus 3. Mose 19, Vers 2, ich bin heilig, sagt Gott, deshalb sollt ihr es auch sein. Ihr sollt heilig sein, wie ich heilig bin. Das ist der Anspruch seiner Eifersucht. Harter Tobak. Drittens, das Ziel der Eifersucht Gottes. Eifersucht Gottes heißt also, von Gott her gesagt, mich sollst du lieben, immer nur mich und keinen anderen. Und mich an erste Stelle. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so einen Satz hört. Das erscheint doch aus Gottes Sicht oder wenn wir Gott so betrachten, ziemlich egoistisch, oder? Irgendwie erinnert mich das an, sagen wir mal, das aufgetakelte Mädel auf dem Schulhof. Kennt ihr wahrscheinlich auch alle von damals oder vielleicht sogar von heute. Und alle sollen es bitteschön auch bemerken, wie ich mich angezogen habe, wie ich aussehe. Gebt mir bitte Komplimente. Ich halte mit allen Vergleichen mit allen anderen, die hier so rumlaufen. Und dann wird jede Chance auf Aufmerksamkeit versucht zu erhaschen. Wird genutzt. Oder männlich der Typ im Büro, der ständig die noch tollere Geschichte erzählt. Und das auf eine unangenehme Art und Weise immer seine Verdienste hervorhebt. So nach dem Motto, wie war dein Urlaub? Meiner war besser. Oder du erzählst, wie lecker dein Hähnchensteak war und er sagte, ich hatte gestern Rumpsteak, 800 Gramm saftig vom Grill. Ich bin besser, deshalb knie vor mir nieder. Und das sagt ja Gott. Gott sagt, knie vor mir nieder, ich bin der Beste. Und das macht Gott dann irgendwie schon so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber schon so ein bisschen unsympathisch, oder? Gut, wir haben festgestellt, dass Gottes Eifersucht nochmal anders ist als die negative Eifersucht eines Menschen. Aber trotzdem bleibt so ein unangenehmes Gefühl, sich einen positiv eifersüchtigen Gott vorzustellen, den wir anbeten sollen, der geehrt werden soll, vor dem wir auf die Knie gehen sollen, für den wir unsere Seelen bewahren sollen, für den wir uns heiligen sollen, dessen Willen wir tun sollen. Wir müssen also für uns abschließend klären, warum ist es total in Ordnung, total okay, dass Gott positiv eifersüchtig ist, dass er das Wichtigste in unserem Leben sein will und dass er niemanden anderen neben sich dulden möchte. Er will ja von uns am meisten geliebt werden. Wenn wir uns diesem Problem nähern, dann müssen wir uns eine Sache vor Augen halten. Wenn Gott, der überaus liebevolle Gott ist, den wir aus der Bibel kennen, dann muss er uns auch das Beste geben, was er zu geben hat. Wenn jemand jemanden liebt, dann gibt er dem anderen das Beste, für dich nur das Allerbeste. Und das Beste, was Gott zu geben hat, und jetzt wird es entscheidend wichtig, das Beste, was Gott uns zu geben hat, ist er selbst. Es gibt nichts Schöneres, nichts Perfekteres, nichts Heiligeres, nichts Liebevolleres, nichts Glücklichmachenderes als Gott selbst. Und nur wenn er uns an sich selbst Anteil haben lässt, kann er uns das Beste, was er hat, zur Verfügung stellen. Weil er uns liebt, will er, dass wir seine Liebe erfahren. Und wie erfahren wir seine Liebe am stärksten in Reinkultur? Nur und durch ihn selbst. Von daher verschenkt Gott sich selbst, damit wir das Beste bekommen. Wir haben also was davon, dass Gott eifersüchtig liebt. Wir haben was davon, dass er den Anspruch hat, dass wir uns voll auf ihn konzentrieren sollen, ihn an die erste Stelle setzen. Und sichtbar wird das darin, dass Gott sich selbst am Kreuz auf Golgatha hingab. Das ist die Tiefe, die Breite und die Höhe seiner eifersüchtigen Liebe. In Epheser 3, Vers 18 und 19, so sollt ihr mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Seine im positiven Sinne eifersüchtige Liebe am Kreuz, die sollen wir erkennen. Diese eifersüchtige, diese beziehungsstiftende, diese um dich kämpfende Liebe. Gott sagt, liebe mich für das, was ich bin. Dann hast du Anteil an dieser meiner großartigen Liebe. Ich bin die Liebe. Ich bin die Perfektion. Ich bin das A und O. Ich bin alles. Und das habe ich dir gezeigt. Am Kreuz hat Gott sich das Recht erworben, im positiven Sinne eifersüchtig zu sein. Gott hat sich in Jesus selbst gegeben, damit wir Anteil haben können an ihm, an seiner Perfektion, an seiner Heiligkeit, an seiner Liebe. Und wenn er uns drängt, heilig zu leben, und wenn er uns drängt, sich anzuschauen, also Gott anzuschauen, unsere ganze Freude an ihm zu haben, alles andere darunter zu stellen, auch unsere Bedürfnisse zu seiner Ehre, dann tut er das nicht aus purem Egoismus, sondern er tut es, weil ihm bewusst ist, es ist das absolut Beste, was er uns geben kann. Er drängt uns, zu ihm zu kommen. Er zwingt sich nicht auf. Er lädt ein, aber er lädt dringlich, eindringlich, eifersüchtig ein, zu ihm zu kommen und mit ihm das Beste zu ergreifen, was man ergreifen kann. Gott kann nichts Liebevolleres tun, als uns eifersüchtig zu drängen zur Heiligung, zu seiner Liebe. Gott hat das Äußerste vollbracht, um mit dir zusammen zu sein. Mach dir das bitte bewusst. Und wenn du dir das bewusst machst, fällt es dir dann noch schwer, die faulen Kompromisse aufzugeben, die Götzen aufzugeben, gegen die Sünde zu kämpfen? Wenn wir also der Eifersucht Gottes auf den Grund gehen, dann sehen wir, da steckt ganz viel Liebe drin. Er ist eifersüchtig aus Liebe und nicht aus Spaß oder aus Ehrsucht oder so. Er wirbt um dich mit heiliger Eifersucht, weil er dich so sehr liebt. Du bist so wertvoll für ihn, dass er dich mit der größten Liebe liebt, die die Welt je gesehen hat. Er liebt dich mit Jesus. Ich sag's mal ganz drastisch und deutlich. Er will ums Verrecken seines Sohnes eine Beziehung zu dir. Das ist seine Eifersucht. Er will nicht nur, dass du einfach hier sitzt, Sonntag für Sonntag. Das ist auch schön, aber das ist nicht das, was er will. Er will den Draht zu dir, die Verbindung zu dir. Und in Gottes Eifersucht ist auch noch ganz viel Gnade drin. Denn weil er uns so eifersüchtig liebt, hat er das Äußerste vollbracht und ist für uns gestorben, damit wir leben können. Die letzte Frage dieser Predigt und die ganz persönliche Frage, die sich aus der Eifersucht Gottes ergibt, ist: Wie reagieren wir darauf? Amen.